Es ist der 16. Sonntag nach Trinitatis, nach evangelischer Zählung, der 19.09.2021. In der evangelischen Kirche und vielen evangelischen Glaubensgemeinschaften und seit 1969 auch in der katholischen Kirche gibt es die sogenannten Jahreslosungen, die von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, abgekürzt ÖAB, ausgewählt werden. Die erste Losung überhaupt im Jahr 1930 brachte übrigens der schwäbische Pfarrer Otto Riedmüller in Verbindung mit dem Dachverband der Evangelischen Jungen Männerbünde auf den Weg, der als einer der Vorläufer des CVM gilt. Natürlich gab es auch, das muss man ja heutzutage erwähnen, einen weiblichen Verband, den Reichsverband weiblicher Jugend. Seit dieser Zeit kennt jeder Christ die jeweilige Jahreslosung auswendig und macht sie zum Mittelpunkt eines neuen Lebensjahres in Wort und Tat. Oder etwa nicht? Vorsichtshalber erinnere ich nochmal an die Jahreslosung des Jahres 2021. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aus Lukas 6, Vers 36. Damit sind wir auch schon beim großen Leitgedanken des heutigen Predigttextes, der aber nicht im Neuen Testament steht, sondern in den Klageliedern im dritten Kapitel in den Versen 22 bis 26. Dort lesen wir: Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Das ist das Thema Gottes Barmherzigkeit und unsere Antwort darauf. Dazu drei Fragenkreise. Zum Ersten, was ist eigentlich die göttliche Barmherzigkeit? Ein zweites, wo begegnet uns Gottes Barmherzigkeit? Und ein drittes, wie lebe und entwickle ich meine menschliche Barmherzigkeit im Alltag? Was ist eigentlich die göttliche Barmherzigkeit? Wir alle hören Begriffe in unserem Alltag, die wir kaum oder gar nicht verstehen, auch wenn sie unserer Muttersprache entstammen. Beinhaltet die Bibel nicht auch eine Menge Begriffe und die damit verbundenen Zusammenhänge, die gar nicht so selbsterklärend sind? Den altgedienten Christen und Christinnen fällt dazu sicher die Frage eines gewissen Philippus aus der Apostelgeschichte ein, der auf einer Reise einen sicherlich sprachlich und intellektuell nicht unbegabten Finanzminister traf. Der las gerade eine biblische Schriftrolle, das Notebook oder Smartphone jener Zeit. Philippus fragte ihn: Verstehst du auch, was du liest? Wir kennen seine ehrliche Antwort. In unserem heutigen Bibeltext aus den sogenannten Klageliedern kommt gleich zu Beginn ein Leitbegriff vor, der sogar scheinbar sehr einfach zu sein scheint, eben die Barmherzigkeit. Im normalen Sprachschatz ist er so gut wie verschwunden, was man heutzutage wissenschaftlich belegen kann. In einem Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften wird die Verwendung von Begriffen im Verlauf der letzten 400 Jahre untersucht. Daraus entstand und erweitert sich fortlaufend das so bezeichnete digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, abgekürzt DWDS. Die DWDS-Wortverlaufskurve für Barmherzigkeit zeigt, dass seit der Zeit kurz nach Martin Luther das Wort nahezu verschwunden ist. Für die Experten Abnahmefrequenz von 1,5222 auf 185 um unsere Jahrtausendwende. Bemerkenswert ist, dass die Wortverlaufskurve des Wortes Gott fast parallel nach unten verläuft. Luther würde das nicht überraschen, denn für ihn war Barmherzigkeit immer mit Gott verbunden, geht von Gott aus. Luther übersetzt das im lateinischen Text stehende Wort Misericordia mit Barmherzigkeit. Wenn man Ü5 oder Ü40 ist, gebraucht man vielleicht noch dann und wann das Wort Misere. Vielleicht aktuell für die zu treffende Wahlentscheidung am nächsten Sonntag, die für viele ein Elend ist, womit wir beim lateinischen miser sind, was so viel heißt wie elend, beklagenswert. Wer sich elend fühlt oder mit den Elenden mitfühlt, dem geht das, wenn es ernsthaft ist, zu Herzen und beschwert es auch. Herz, das ist auf Latein cor, womit wir bei misericordia sind. Mit dem hebräischen Urtextwort Rechamim kommt noch das Wort Erbarmen hinzu. Barm wiederum entstammt dem althochdeutschen Wort für Schoß, Busen, womit man wieder sehr nah am Körper und im Körper ist. Im Ergebnis ist nun zwar das Wort Barmherzigkeit erklärt, aber es geht Luther nicht um eine menschliche Eigenschaft, sondern um die göttliche Barmherzigkeit, die nicht einfach in dem aufgeht, was wir vielleicht Mitgefühl nennen. Im Text der Klagelieder wird die göttliche Barmherzigkeit mit weiteren Begriffen umschrieben. Dort lesen wir: Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Güte, auch so ein bekanntes, unbekanntes Wort. Übrigens auch mit stark abnehmendem Gebrauch in unserem Wortschatz. Wie auch das Wort Treue. Gottes Treue ist groß, haben wir gelesen. Treue, der nächste Inhalt der göttlichen Barmherzigkeit. Der treue, grenzenlos gütige Gott, der sich herzensgut um uns kümmert, der also so verstanden barmherzig ist, wer hört das nicht gern? Alles vergeben, alles verzeihen. Ist das das wirkliche Programm Gottes? Spätestens jetzt würde Luther vehement ergänzen und widersprechen. Ja, Gott ist barmherzig, aber er ist auch gerecht. Und selbst mit menschlichem Empfinden kann alles verstehen und alles verzeihen doch nicht richtig sein, oder? Aber der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl, so heißt es im Predigttext. Das bedeutet allerdings doch auch, Gott betrübt und verstößt den, der seine Gebote und Wege missachtet. Genau so zeigt es die Geschichte Israels. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Wo begegnet uns Gottes Barmherzigkeit? Das Volk Israel musste viele Klagelieder singen. Der alttestamentliche Text stammt aus der Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus. Gottes Volk war eben nicht bewahrt worden und hatte quasi einen göttlichen Vollkaskoschutz darin. Mehr als einmal fielen sie nahezu komplett in die Hände ihrer Feinde und Gott war unbekannt verzogen, denn sein Tempel wurde im Zuge der schrecklichen Ereignisse erstmal im Jahr 587 vor Christus zerstört. In der Folge starben zwei verschleppte Generationen in den vielen Jahren im Exil in Assyrien. Wo war denn da der barmherzige Gott? Die Antwort ist unglaublich einfach, unglaublich und einfach. Gott war in der ganzen Zeit da. Aber zur göttlichen Barmherzigkeit gehört auch, dass er straft und menschliche Wege missbilligt, eben nicht alles durchgehen lässt, denn Gott ist gerecht. Israel bekam die Quittung für sein Ungehorsam und seine Gottvergessenheit in jenen Zeiten. Aber Gottes Barmherzigkeit war nicht einfach abgeschaltet. denn seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, wie der klare Dichter schreibt. Denn wir sind eben nicht gar aus, hoffnungslos verloren. Aber wenn man sich genauso fühlt, gottverlassen und verständnislos über das, was da gerade passiert oder passiert ist, dann braucht man eine Erinnerung an Gottes Barmherzigkeit. Das macht die Seele in mir, so schreibt der Liederdichter. Verlass dich darauf, Gott ist und bleibt an deiner Seite. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wie Julie Hausmann im Blick auf ihre Hände in dem bekannten Lied dichtete. Darum will ich auf ihn hoffen, so ergänzte der Klageliederdichter. Aber das alles ist schnell gesagt und schwer gelebt. Im Klageliedtext gibt es noch eine Hilfestellung. Es wird einfacher, wenn man nach Gott fragt, auch mit und in der Klage auf den Herrn hofft. Gottes Barmherzigkeit kehrt zurück, denn er verstößt nicht ewig. Diese Erfahrung konnte das Volk Israel immer wieder machen. Aber immer wieder kamen sie auch vom Weg Gottes ab. Ich kenne das von mir. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Um es mit Paulus in Römer 7 zu sagen. Unter dem Spagat zwischen Wollen und Tun leiden wir wohl bis zum letzten Lebenstag. Und Gott? Gott leidet mit und unser Schicksal geht ihm zu Herzen. Ich habe persönlich in meinem Leben erfahren, er ist barmherzig mit mir. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. So dichtete einst Philipp Friedrich Hiller in seinem Lied. Papst Franziskus beschrieb 2016 in einem apostolischen Schreiben die Barmherzigkeit Gottes so, und wie ich finde, treffend. Die Vergebung ist das sichtbarste Zeichen der Liebe des Vaters, die Jesus in seinem ganzen Leben offenbaren wollte. Und dieser Jesus gab uns als seine Nachfolger und Nachfolgerinnen einen schweren Auftrag mit auf den Weg, nicht nur für das Jahr 2021, wo dieser Aufruf zur Jahreslosung wurde. Wie hieß sie noch gleich? Damit sind wir bei der dritten Frage. Wie lebe und entwickle ich menschliche Barmherzigkeit im Alltag? Man muss nicht lange mit dem Wesen des Menschen und seiner Geschichte sich damit beschäftigen, um zu dem Schluss zu kommen, dass Barmherzigkeit keine dem Menschen angeborene Eigenschaft ist. Und auch im Leben sind Wut, Hass, Egoismus, Betrug, Hinterlist, Habgier und vieles mehr aus dieser Richtung eher menschliche Kennzeichen. Eine ergänzende Aufzählung mit Beispielen ist gewiss unnötig. Der Mensch ist des Menschen Wolf, so beschrieb der englische Philosoph Thomas Hobbes schon 1651 das menschliche Wesen. Aber gibt es nicht auch die andere menschliche Seite? Vor einigen Wochen begegnete uns zum Beispiel die Flutkatastrophe im Ahrtal. Man darf wohl annehmen, dass spontanes Mitleid angesichts der Bilder und Berichte ein weit verbreitetes Gefühl war. Es steigerte schnell die Spendenbereitschaft oder führte gar zur Mithilfe, die aller Ehren wert ist. Aber mit den Helfern kamen auch die Plünderer und findigen Unternehmer, die sofort die Chance auf Bereicherung zu Ungunsten anderer sahen. Nachdem die Helfer nun wieder weg sind, steigern sich solche Machenschaften noch, wie unlängst die Presse berichtete. Und die vor kurzem Seite an Seite als Nachbarn Schlamm schaufelten, streiten sich nun missgünstig um Wiederaufbauzahlungen. Da bekam der Nachbar doch tatsächlich schneller und vielleicht mehr Geld als ich. Welche Ungerechtigkeit! Ganze Dörfer drohen sich so sozial zu spalten, so berichtete die Zeitung Die Welt. Nein, Mitleid ist oft eine flüchtige Gefühlsregung, die schnell kommt und schnell wieder verschwindet. Mitleid kann auch der Geschäftspartner eines sozialen Unternehmens sein und zum Job zur gut bezahlten Dienstleistung werden. Viel Gutes entsteht daraus, keine Frage. Doch ist Mitleid bestenfalls dessen ein Teil davon, was zur Barmherzigkeit gehört. Was auch schon die Wortanalyse zeigte. Mit dem Herzen bei der Sache zu sein, ist aber noch einmal deutlich mehr. Sind Christen andere Menschen oder gar bessere? Lösen Sie die Aufforderung Ihres Herrn zur Barmherzigkeit ein? Wie sieht mein persönlicher barmherziger Alltag aus? Fest steht, dass wir uns sicher die eine oder mehrere Scheiben von dem spontanen sozialen Engagement anderer abschneiden können, von dem auch die Rede war. Jesus brachte immer wieder Beispiele, wie es eigentlich sein sollte, und wusste doch um die andere Realität. Da steht etwa der barmherzige Samariter aus Lukas 10, dem unbarmherzigen Schuldner aus Matthäus 18 gegenüber. Wie es ist und wie es sein sollte. Im Textauszug des Klageliedes wird ein wichtiger Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher Barmherzigkeit genannt. Gottes Barmherzigkeit ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß, so heißt es dort. Gott ist nicht jemand, der aus einem bloßen Gefühl heraus handelt. Seine Barmherzigkeit ist sein Wesensmerkmal, das an seinem Vaterherz gebunden ist. Der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue, wie es im zweiten Buch Mose im Kapitel 34 heißt. Nur auf dem Boden des Glaubens an diesen Gott kann sich menschliche Barmherzigkeit voll entwickeln und die Gefühlswelt übersteigen. Von dem Glauben und keinem anderen Werk haben wir den Namen, dass wir Christgläubige heißen, als vom Hauptwerk. Denn alle anderen Werke kann ein Heide, Jude, Türke, Sünder auch tun. Aber fest darauf trauen, dass er Gott wohlgefalle, ist keinem möglich, als einem Christen mit Gnaden erleuchtet und befestigt. So formulierte es Martin Luther eindringlich in seinem mittelalterlichen Umfeld. Und wenn der Herr zu mir gehört und ich auf ihn harre, er mein Teil ist, wie es das Klagelied sagt, dann darf ich auf seine freundliche Unterstützung hoffen, in der auch mein Scheitern gut aufgehoben ist. Denn wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Psalm 103. Wäre mir nicht vor vielen Jahren dieser barmherzige Gott mit seiner Liebe begegnet, wo wäre ich heute? Seine väterliche, mitfühlende und glühende Art hätte mich nie erreicht. So schreibt es Bernd Siegelko, Gründer der Kinderstiftung Arche, ein 1995 gegründetes christliches Kinder- und Jugendwerk als e.V. in Berlin-Hellersdorf. Im Zentrum der Arche stehen Freizeiteinrichtungen und Schulbetreuungen für Kinder, die mit unterschiedlichsten Geschichten im sozialen Abseits stehen. Inzwischen gibt es 25 Archen in 25 deutschen Städten. Siegelow selbst hatte eine unbarmherzige Kindheit. Als er 6 Jahre alt war, verließ seine Mutter ohne eine Erklärung die Familie. Sein Vater liebte seine Kinder nicht, war kaum zu Hause und er wuchs bei seiner krebskranken Großmutter auf, deren Siechtum er lange Jahre miterleben musste. Mit 16 hörte er zum ersten Mal bei der Heilsarmee, dass er geliebt wird, und er begegnete Gott. Aus dem Herzen heraus geliebt zu werden, Das kannte er nicht. So wurde aus der Erbarmung, die ihm widerfuhr, der barmherzige Blick auf den Nächsten und dessen Nöte. Aber er schreibt in seinem kleinen Büchlein zur Jahreslosung auch, dass Barmherzigkeit nicht eine christliche Automatik und in vielen Gemeinden ein Fremdwort ist. Er sagt, Barmherzigkeit ist für mich mehr als verzweifelt zu helfen. Barmherzigkeit heißt, mit den Augen Gottes zu sehen. Siegelko berichtet aus seiner Arbeit, dass menschliche Barmherzigkeit oft ohne Dankbarkeit auskommen muss. Enttäuschungen führen ja schnell dazu, dass unser Mitleid an ihr Ende kommt. Wer anderen hilft und nicht einmal einen Dank spürt, verspürt auch bald kein Mitleid mehr. Würde Gott so menschlich handeln, wäre es schon längst gar aus mit uns, wie es der Klageliederdichter formuliert. Barmherzigkeit, so berichtet Siegelko, hat auch in erster Linie nichts mit Spendenfreudigkeit zu tun. Wenn das Geld im Kasten klingt, habe ich bestenfalls vordergründig das Gefühl, barmherzig geholfen zu haben. In Wirklichkeit ist es oft Seelenberuhigung. Viel wichtiger ist es, Begegnungszeit zu investieren, nicht das flüchtige Vorübergehen an der Spendenbox, etwa der eines Bettlers. Aber natürlich benötigt Hilfe auch oft Geld. Das Brot für den Hungrigen will bezahlt werden. Und nicht nur das Brot für den Bruder und die Schwester. Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5. Und was im Alltag zu tun ist, bevor wir wieder zu Staub werden, hat Jesus uns ja in seiner Endzeitrede auf den Weg gegeben, wie sie uns im Matthäusevangelium, Kapitel 25, gegeben ist. Dort lesen wir, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Das sind die Früchte der Barmherzigkeit. Ein barmherziges Leben ist kein 100-Meter-Lauf, sondern gewiss ein Marathon. Und wer schon mal eine Langstrecke gelaufen ist, so wie ich, der weiß, dass es Phasen gibt, in denen der Körper zur Aufgabe rät und nur der Geist Mut zum Weitermachen gibt. Für Christen ist es der Geist Gottes. Auf seine Unterstützung dürfen wir hoffen, wenn die Bilanz unserer menschlichen Barmherzigkeit mager ausfällt. Ich fasse zusammen. Was ist eigentlich die göttliche Barmherzigkeit? Sie ist das einzigartige Kennzeichen unseres Gottes, die seinem gütigen Vaterherzen, seinem Inneren entspringt und zu seinem Wesen gehört. Sie ist verbunden mit seiner unzerstörbaren Treue zu den Menschen, die sich ihm zuwenden. Der letzte Beweis seiner Barmherzigkeit ist die durch Jesus als dem Christus erworbene Vergebung unserer Schuld. Dadurch bleibt Gott der vergebende Gerechte. Das Zweite. Wo begegnet uns Gottes Barmherzigkeit? Gottes Barmherzigkeit ist in unserem Leben vielfältig erfahrbar. Viele Menschen erleben gerade in den leidvollen Erfahrungen in ihrem Leben die Nähe Gottes. Unsere Seele berichtet uns von dieser Barmherzigkeit gerade in den dunklen Zeiten der Klage. Uns widerfährt Erbarmung in Zeiten unseres Versagens. Und ein drittes, wie lebe und entwickle ich meine menschliche Barmherzigkeit im Alltag? Menschliche Barmherzigkeit ist keine natürliche Eigenschaft des Menschen. Mitleid ist nur ein flüchtiges Element menschlicher Barmherzigkeit. Sie findet ihren wahren Ankergrund erst im Herzen, und ist mehr als nur eine zeitliche Gefühlsregung. Wer barmherzig sein will, muss Barmherzigkeit erfahren haben. In Jesus Christus und Gott begegnet uns Barmherzigkeit und kann unser Leben verändern. Wir können lernen, mit den Augen Gottes zu sehen. Amen.
Stand.